Ich lerne jeden Tag. Also ich lerne jeden Tag, ich lerne jeden Monat, jedes Jahr. Dein Podcast heißt Lehrjahre. Ich glaube nicht, dass die Lehrjahre je aufhören. Also du beschäftigst dich ja mit der Zeit so in den 20ern. Da lernt man eine Menge. Ich bin jetzt Mitte 30, da lerne ich genauso viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger wird. Ich glaube ganz im Gegenteil, vielleicht wird es sogar noch mehr.
Herzlich willkommen zu Lehrjahre, dem Podcast über die Lehren der Lehrjahre, das Leben in den 20ern und die ersten Jahre im Job. Heute zu Gast ist Benedikt Herles. Er ist 36, er ist Autor, Podcaster und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Sein Thema ist die Zukunft. Wir sprechen in dieser Folge über seinen Job und die verschiedenen Rollen als Speaker, Kolumnist, Podcaster, Autor und eben vor allen Dingen Unternehmensberater. Er erzählt, warum er in seiner Ausbildung und in seinem Leben die roten Fäden oft erst rückblickend erkannt hat. Und er berichtet auch, wie er es geschafft hat, mit Ende 20 recht unverhofft als VWLer zum Buchautor zu werden. Und vor allen Dingen lerne ich in dieser Folge auch von ihm, was die eine Sache ist, die wir alle über die Zukunft verstanden haben müssen. Von Benedikt wollte ich wissen, wie wird man Zukunftsexperte? Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit euren Freunden auf Social Media, schickt die Folge jemandem, dem sie was bringen könnte und folgt und abonniert diesen Podcast auf Apple Podcasts und Spotify. Ich freue mich auch über Bewertungen und Kommentare auf Apple Podcasts oder auch über Nachrichten auf Instagram unter Lehrjahre-Podcast oder bei LinkedIn unter Lehrjahre-Podcast. Schreibt mir gerne dort direkt, was ihr von der Folge denkt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Benedikt Herles bei Lehrjahre. Das ist Episode Nummer 23. Wo willst du lieber hinreisen? In die Zukunft oder in die Vergangenheit?
In die Zukunft.
Was ist spannender? VWL oder BWL?
VWL, klare Antwort.
Bei Technologie, bist du Early Adopter oder Nachzügler?
Irgendwo in der Mitte.
Bücher, lieber lesen oder schreiben?
Definitiv lesen.
Bei Projekten, immer top geplant oder alles auf den letzten Drücker?
Eher top geplant.
Wenn viel zu tun ist, lieber morgens früher aufstehen oder abends länger arbeiten?
Lieber morgens früher aufstehen.
In der Zusammenarbeit, super im Delegieren oder heimlicher Micromanager?
Ich bin, glaube ich, ziemlich gut im Delegieren.
Personal Branding, also so sich selbst zur Marke machen, ist das ein Muss für Arbeitnehmer, ja oder nein?
Schwierig, wenn ja oder nein, aber wenn man nur ja oder nein sagen darf, dann ja.
Hallo Benedikt, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Head of Sustainable Transformation bei der Unternehmensberatung KPMG. Wenn du jetzt meiner Oma, die ist 90 und hört manchmal diesen Podcast, wenn du der erklären müsstest, was du in deinem Job machst, wie würdest du das angehen?
Ich würde sagen, ich helfe großen und mittleren Unternehmen dabei, sich mit großen geopolitischen Fragestellungen und Fragestellungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich helfe bei Themen wie beispielsweise, was bedeutet der Green New Deal von Ursula von der Leyen für die Wirtschaft, für Unternehmen? Was bedeutet das Decoupling zwischen China und den USA für Unternehmen? Ja? Was impliziert die Einführung einer Carbon Border Tax, die jetzt diskutiert wird, also die Besteuerung von CO2-intensiven Importen in die Europäische Union? Was würde das bedeuten für Supply Chains, für Wertschöpfungsketten in der Wirtschaft? Das heißt, ich habe das Glück, mich mit den ganz großen, spannenden Fragestellungen an der Schnittstelle von Geopolitik und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und treffe dafür tatsächlich jede Woche sehr, sehr spannende Leute.
Also eine Art Übersetzer zwischen den Sektoren, könnte man das sagen?
Das ist sicherlich ein Teil davon. Sicherlich eine Übersetzungsleistung zwischen der politischen Sphäre, der wirtschaftlichen Sphäre, auch der wissenschaftlichen und technologischen Sphäre. Aber es ist natürlich nicht nur eine Übersetzung. Es geht auch um echten unternehmerischen Advice. Es geht darum, am Ende Werte zu schaffen und das Beste aus diesem Wandel zu machen für die Wirtschaft, für die Unternehmen und natürlich am Ende auch für die Gesellschaft.
Du hast diesen Job bei KPMG, das ist dein Titel. Du hast aber auch einen Podcast, der heißt Zeitenwende. Du hast eine Kolumne bei Kapital, du hast zwei Bücher geschrieben. Wie gehören all diese anderen Rollen von dir, Autor, Podcaster, Kolumnist, Speaker, zu deinem Job bei KPMG?
Speaker bin ich seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr.
Virtual Speaker geworden.
Ja, meinen letzten richtig tollen Vortrag habe ich irgendwie, gefühlt tollen Vortrag habe ich irgendwie im März gehalten. Seitdem ist da nicht mehr so viel. Ich habe einen Job. Ich beschäftige mich mit den großen Fragestellungen eben an der Schnittstelle von Geopolitik, Nachhaltigkeit, Technologie. Und das, was ich da mache, das sozusagen meine Themen, meine Thesen, meine Überlegungen, die ich da anstelle, die zeigen sich dann in verschiedenen Outputs, könnte man sagen. Ja, natürlich in Projekten für Kunden, aber dann auch in meinem Podcast, in meiner Kolumne. Und das ist sozusagen alles eins. Also ich würde nicht sagen, dass mein Podcast mein Hobby ist. Ja, ich würde nicht sagen, dass meine Kolumne ein Hobby ist. Natürlich arbeite ich daran auch in meiner Freizeit. Aber am Ende sind die Themen, mit denen ich mich ja beschäftige, die sind ja, das ist alles ein großes Ding. Und sonst wird es auch nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt Liebeslyrik schreiben würde, ja, dann wäre das auf jeden Fall ein Hobby. Aber so glaube ich, das ist sozusagen eine große Sache ist irgendwie. Und ich, natürlich ist es wichtig, zwischen Privatleben und Berufsleben zu trennen. Aber andererseits weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist, zu sagen, so ab 19 Uhr bin ich ein völlig anderer Mensch. Also man denkt doch irgendwie die ganze Zeit über die vielen Dinge, die einen beschäftigen, nach. Egal, ob es 22 Uhr ist, ob man unter der Dusche steht oder in der S-Bahn sitzt oder was auch immer. Und dann, was sich daraus ergibt, das ist sozusagen ganz vielfältig in meinem Fall. Und das ist ja auch das Großartige, das macht mir so viel Spaß. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es zwei völlig unterschiedliche Sachen sind, die Publizistik und die Unternehmensberatung. Wenn man es aber wirklich in Schubladen stecken will, dann würde ich sagen, habe ich in meinem Leben drei Dinge gemacht. Ich war Investor, also Venture Capital Investor, das habe ich einige Jahre gemacht. Ich war Unternehmensberater, ganz am Anfang meiner Karriere und jetzt. Und ich war eben irgendwie publizistisch tätig in verschiedenen Medien. Und all das zusammen dreht sich aber um einen und denselben Themenkreis.
Und merkst du in deinem Unternehmensberaterjob aber auch oft, dass Menschen zum Beispiel von deiner Publizistik wissen oder dass sie sagen, hey, in dem Podcast hast du ja das gemacht, das fließt jetzt auch hier ins Projekt ein. Also wo sind die Crossover-Stellen zwischen den beiden Sachen? Oder gibt es manchmal Leute, die du berätst, die aber dann auch in der Publizistik auftauchen? Oder wie funktioniert das?
Natürlich. Also ich glaube, das ist ganz normal, wenn man sich für bestimmte Themen auch positioniert, auch in der Öffentlichkeit positioniert, dann wird man wahrgenommen eben. Und das hilft natürlich. Also niemand beschwert sich, glaube ich, bei meinem Arbeitgeber, dass ich mein Netzwerk aufbaue, indem ich einen Podcast nicht selbst produziere, aber zumindest Podcast-Host bin am Ende des Tages. Ja, auch das ist eigentlich genau die gleiche Geschichte wie eben. Nicht nur inhaltlich ist das irgendwie alles eins, sondern es sind eben, man hat ein Netzwerk, man hat irgendwie eine große Mission, wenn man so will, als Mensch und an der arbeitet man und das ergibt ganz viele sozusagen Baustellen, die sich dann gegenseitig befruchten.
In welchem der Projekte lernst du am meisten gerade?
Das kann man nicht verallgemeinern. Ich lerne jeden Tag. Also ich lerne jeden Tag, ich lerne jeden Monat, jedes Jahr. Dein Podcast heißt Lehrjahre. Ich glaube nicht, dass die Lehrjahre je aufhören. Also du beschäftigst dich ja mit der Zeit so in den 20ern. Da lernt man eine Menge. Ich bin jetzt Mitte 30, da lerne ich genauso viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger wird. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Vielleicht wird es sogar noch mehr, vielleicht in anderen Bereichen. Ja.
Lernst du anders?
Nein, ich stehe immer noch wie ein begeistertes kleines Kind vor dieser Welt und bin baff, was alles passiert, wie schnell sich die Dinge verändern. Ich lerne wie eh und je und ich glaube, das wird nie aufhören. Meine Lehrjahre werden hoffentlich, Klopf auf Holz, bis zu meinem Lebensende irgendwie anhalten.
Du bist jetzt 36. Wenn ich dir vor 10 Jahren mit 26 gesagt hätte, was du für einen Job mit 36 machst, wie dein Leben dann aussieht, hättest du dir das vorstellen können?
Nein. Ich hatte sehr viele Pläne in meinem Leben, sehr viele Visionen, Missionen, die ich dann geplant habe irgendwie. Man entscheidet sich für ein Praktikum, damit man dann einen bestimmten Weg eingeht, für ein bestimmtes Studium, damit man dann einen bestimmten Weg eingeht. Und keine dieser Pläne ist je Realität geworden.
Warum nicht?
Aus den unterschiedlichsten Gründen. Meistens, weil ich das dann nicht mehr wollte. Und das ist aber auch in Ordnung. Also am Ende ergibt sich ein roter Faden. Ich kann dir jetzt die Geschichte meines Lebens erklären und erzählen, sodass du denkst, Mensch, das gibt ja alles Sinn. Das ist ja der totale Wahnsinn. Das muss ja ein unglaublicher Masterplan dahinter sein. Aber es gibt keinen Masterplan. Dieser rote Faden, den kann man erst im Nachhinein konstruieren, ex post rationalisieren. Das ist die Wahrheit. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es aber auch gut so. Ja, man muss ja mit der Illusion leben, man könne irgendwie alles planen, damit das irgendwie Sinn ergibt. Ja, man muss sich ja Mühe geben, man muss ja irgendwie eine Zielrichtung haben. deshalb, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man eben diese Vision hat.
Also planst du weiterhin?
Natürlich.
Du weißt, was jetzt dein Plan für die nächsten 5 Jahre ist?
Ja, mal schauen, ob der so umzusetzen ist.
Kannst du ihn verraten?
Es sind ganz unterschiedliche Sphären. Es gibt Dinge, die ich mir vorgenommen habe, im Privaten, im Beruflichen. Und am Ende wird es eben doch anders kommen. Und das ist doch das Schöne am Leben. Jetzt klinge ich schon wie irgendwie so ein alter, weiser Mann, der ich natürlich nicht bin. Aber das ist doch das Schöne am Leben, dass es einfach eine sehr, sehr spannende Reise ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht ein Learning, das ich in den letzten Jahren hatte. Natürlich habe ich Ziele erreicht, die ich hatte. Das macht einen aber ja nur immer sehr kurzfristig glücklich. Wirklich zufrieden im Leben wird man doch nur, wenn man die Reise dahin genießt und nicht die Zielerreichung an sich. Ne? Es gibt so einen Werbespruch von United vor ein paar Jahren, United Airlines, Life is a journey, travel it well. Und das ist natürlich ein Werbespruch für eine Airline, aber eigentlich passt es doch ganz gut fürs Leben an sich.
Gelingt dir das auch im Alltag, dich daran immer wieder zu erinnern? Oder bist du dann nicht doch Output-fokussiert und hechtest dem nächsten Erfolg nach?
Ich finde das Wort Output-Fokussierung ganz furchtbaren BWLer-Sprech, das würde ich nie verwenden, aber natürlich gelingt es mir nicht immer. Ich bin auch gestresst, ich habe auch schlechte Tage. Ganz wichtig ist, schlechte Tage sind normal, damit muss man auch absolut umgehen können, aber entscheidend ist doch, dass es nicht schlechte Monate oder schlechte Jahre gibt am Ende.
Da muss man was ändern?
Ich glaube schon.
Wenn montags morgens der Wecker klingelt, wie geht dann deine Woche los?
Kann man schwer verallgemeinern. Also ich meine, offensichtlich reise ich weniger als früher. Ja, ich bin sehr viel gereist, mein ganzes berufliches Leben, das tue ich momentan nicht mehr. Das heißt, mein Alltag ist geprägt von vielen Videocalls. Ich muss mich in viele sehr spannende Themen einlesen. Ich arbeite an Projektpräsentationen. Ich arbeite mit Teams, die an verschiedenen Projektpräsentationen arbeiten. Ich versuche, interne Themen voranzutreiben, externe Themen voranzutreiben. Ich überlege mir natürlich, was ich meine Gäste im Podcast frage. Ich führe die Interviews. Ich, sehr, sehr, kann man echt schwer verallgemeinern. Und das ist doch auch das Schöne an meinem Job. Also ich glaube, 3 Dinge finde ich richtig, richtig cool an meinem Job. Erstens, ich treffe wirklich ganz viele sehr spannende Menschen, die ich sehr inspirierend finde und von denen ich viel lerne. Gestern hat mich jemand gefragt, woher ich das alles weiß, was ich so in meinem Podcast erzähle. Und die Wahrheit ist, ich weiß natürlich nichts. Also natürlich weiß ich nicht alles, was ich in den ganz verschiedensten Podcast-Themen da so diskutiere. Aber
Dein Podcast heißt Zeitenwende. Erklär mal ganz kurz, worum es da geht, damit wir wissen, wovon du sprichst, was du weißt bzw. nicht weißt.
Genau, also mein Podcast heißt Zeitenwende. Er kommt alle 2 Wochen raus und ich beschäftige mich entsprechend 2-wöchentlich mit einem großen Zukunftsthema der Menschheit. Also Zukunft Space, Zukunft Rohstoffe, Zukunft Sozialstaat, Zukunft Welternährung, Zukunft Globalisierung und viele andere Themen. Ich treffe jedes Mal 2 Experten zu diesem Thema. Meistens ist es ein Top-Manager und ein Vertreter aus der Wissenschaft, also ein bekannter Professor. Manchmal ist es auch ein Politiker, manchmal ist es auch ganz was anderes. Aber sozusagen, ich treffe die Experten zu diesen Themen. Und dann beleuchte ich diese Fragestellungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, könnte man sagen, um so ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Das Ganze wird produziert von OMR, also Podstars bei OMR, großer Podcast-Produzent. Und die machen da eine richtig schöne Story immer draus. Also das heißt, es ist auch Musik dabei und es ist nicht nur eine Talkshow, also es sind nicht nur 2 Gespräche, die hintereinander geschnitten sind, sondern dazwischen ist dann sozusagen mein Text und wir versuchen, das Ganze zu dekonstruieren, um so ein richtig schönes Storytelling zu erreichen. Und meistens dauern diese Podcasts so zwischen 40 und 50 Minuten. Und ich hoffe, danach hat der Hörer so ein besseres Gefühl für dieses spezielle Zukunftsthema. So, und wo waren wir jetzt
eigentlich? Wir waren eigentlich dabei stehen geblieben, dass ich gestern jemand gefragt habe, woher du die Sachen weißt, die du im Podcast immer erzählst. Und eigentlich weißt du die gar nicht.
Ja, genau. Also natürlich lese ich mich ein und ich führe eben diese tollen Gespräche. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir dieser Exkurs hat mich kurz verwirrt. Genau. Also 3 Dinge, die mich an meinem Job faszinieren. Ich treffe tolle Leute, ich beschäftige mich mit den ganz großen Themen. Ja, Klimawandel, Zukunft der EU, EU-China. Und das Dritte, was mich wirklich begeistert, ist die tollen Kollegen, die ich habe. Es sind echt super nette Leute. Macht total viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Ich hatte selten so ein tolles, kollegiales Umfeld. Und das habe ich auch gelernt in meinen bisherigen Berufsjahren. Es ist viel wichtiger, mit wem man was macht, als was man macht. viel, viel wichtiger. Es ist gar nicht so entscheidend, für welche Firma man arbeitet. Es ist noch nicht mal so richtig entscheidend, was man so inhaltlich macht, finde ich. Also es ist wichtig, klar, viele, viele Stunden gehen da drauf, aber man kann das spannendste Thema haben, wenn man die falschen Kollegen hat für sich persönlich, dann ist es echt schmerzhaft. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass man da, dass die menschliche Komponente stimmt.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Also die menschliche Komponente stimme ich dir komplett zu. Lass mir die mal außen vor, wenn wir nur dieses Thema versus Tätigkeiten, diese Abwägung haben. Wenn du bei einem von beiden Abstriche machen müsstest, also ein Thema, wenn du jetzt nicht mehr dich mit Zukunftstechnologien beschäftigen müsstest, sondern mit irgendwas anderem, oder Tätigkeiten, wenn du nicht mehr diese Netzwerkgespräche, Podcast, Kolumne, Beratung etc. machen könntest, sondern, weiß ich nicht, irgendwas anderes, was dir weniger Spaß macht. Auf welchem der beiden Dimensionen würdest du eher Abstriche machen?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das so beantworten kann, weil diese beiden Dinge bedingen sich ja gegenseitig. Ja, weil ich ja nichts weiß, muss ich ja mit Leuten sprechen, muss diese Netzwerkpflege machen, muss mich mit diesen Themen auseinandersetzen, muss mich einlesen, muss versuchen, Antworten zu finden auf ganz große Fragen, die mir gestellt werden. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten könnte. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass es Menschen gibt, die sind eher inhaltsgetrieben, und Menschen, die sind eher so prozessgetrieben. Die haben ganz viel Spaß da drin, Dinge zu managen. Und andere haben eher Spaß darin, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ich bin eher jemand, das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, der sich gerne mit Themen auseinandersetzt. Das heißt, ich würde immer bevorzugen eine inhaltliche Arbeit gegenüber einer primär prozessgetriebenen Arbeit. Das ist aber nicht gut oder schlecht. Man braucht natürlich immer beides. Jedes Unternehmen braucht Leute, die sind eher prozessgetrieben, und es braucht Leute, die sind eher inhaltegetrieben. Also das ist extrem komplementär. Und wenn du es so rumfragst, würde ich sagen, tatsächlich bin ich eher der inhaltegetriebene Mensch.
Du hast gerade schon gesagt, was du an deinem Job besonders gerne magst, ne? Das spannende Menschen treffen, Themen dich reinfuchsen und auch die netten Kollegen. Was magst du gar nicht an deinem Job?
Bürokratie und Reisekostenabrechnungen. Aber Reisekostenabrechnungen sind in den letzten Monaten deutlich weniger geworden. Das ist dann schon fast wieder sehr traurig.
Und wenn du eine Aufgabe, also mal, ich nehme jetzt mal die administrativen außen vor, weil das ist zu einfach, eine von deinen inhaltlichen Aufgaben, für die du verantwortlich bist, abgeben könntest, die du momentan noch machst, welche würdest du gerne abgeben?
Ich glaube nicht, dass ich das jemals abgeben könnte oder sollte oder dürfte. Das ist auch in Ordnung. Aber natürlich geht es nicht nur darum, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, sondern sie dann auch gut darzustellen. Und manchmal ist es dann eben auch eine darstellende Arbeit auf Papier.
Also PowerPoint oder?
PowerPoint, Word, was auch immer. Und natürlich macht das nicht so viel Spaß, wie sich mit den Themen selber auseinanderzusetzen. Ist aber klar, gehört dazu, part of the game, wird immer so bleiben.
Ich stelle all meinen Gästen die Frage, hättest du lieber mehr Geld, mehr Sinn oder mehr Freizeit?
Darf man nur eins wählen? Mhm.
Kannst an einer Schraube drehen von den dreien. An welcher würdest du drehen?
Ich glaube, Sinn ist irgendwie so overarching, oder? Sinn ist doch das, was am meisten, also Geld macht nicht glücklich. Das ist ja irgendwie offensichtlich, ist auch psychologisch, glaube ich, ganz gut erforscht. Freizeit ist ja vor allen Dingen dann wichtig, wenn man das Gefühl hat, dass die Arbeit vor allen Dingen Energie kostet und man irgendwie das kompensieren muss durch mehr Freizeit. Aber wenn man mehr Sinn im Leben hat, dann braucht man vielleicht gar nicht so viel Freizeit. Aber es ist eine sehr schwierige Frage, wenn man sich wirklich auf eins fokussieren muss. Aber so rein logisch, denke ich, würde Sinn am meisten Sinn ergeben.
Du beschäftigst dich mit Zukunftsthemen. Du sagst selber, du bist sehr themengetrieben. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Das war auch so eine Entwicklung. Also ich bin nie aufgewacht eines Morgens und habe mir überlegt, mein Thema ist die Zukunft. Sondern erstmal habe ich Volkswirtschaft studiert. Das heißt, mich interessiert das große Ganze, die Vogelperspektive, das ist irgendwie sehr meins. Dann bin ich Venture Capital Investor geworden, und da ist man ja natürlicherweise so eine Art angewandter Zukunftsforscher. Man überlegt sich, wie sieht die Welt von morgen aus und welche Technologien und welche Geschäftsmodelle bedienen diese Zukunft. Und dann sucht man Innovationen, die genau das leisten. Ja, man besucht Startups, man versucht Startups zu finden, die das machen, man besucht Forschungsinstitute, und das heißt, man ist nicht so eine Art akademischer Zukunftsforscher, der irgendwie tolle Studien schreibt, sondern man ist eigentlich eher so eine Art Trüffelschwein. Ja, man macht so eine Art, man besucht wirklich die Graswurzel der Innovation. Aber dahinter steckt natürlich schon, dass man sich eben viele Gedanken macht darüber, wie die Welt von morgen aussieht. Und das, was ich da erlebt habe, in 7 Jahren Venture Capital, das hat mich schon extrem fasziniert. Ja, die ganzen radikalen Innovationen, die ich da sehen konnte, diese wirklich tollen Unternehmertypen, die den Status quo in Frage stellen, die die Welt verändern, zumindest zum Teil die Welt verändern werden. Und deshalb habe ich das dann auch publizistisch verarbeitet und das Buch Zukunftsblind geschrieben, wo ich eigentlich die Frage stelle, wie die großen technologischen Disruptionen, also künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Blockchain, Quantum Computing, wie das eigentlich die Gesellschaft verändert, und die Frage gestellt, ob wir eigentlich ausreichend vorbereitet sind auf das, was da kommt, ob die Politik ausreichend vorbereitet ist auf das, was da kommt, ob wir langfristig genug denken. Meine These ist nein, deshalb heißt das Buch auch Zukunftsblind. Und da habe ich dann sozusagen diese ganze Technologiesphäre nochmal publizistisch verarbeitet. Und weil ich das getan habe, entstand dann die Kolumne im Kapitalmagazin, Herles Zukunftsblick, wo ich mich alle paar Wochen auch mit einem großen Zukunftsthema auseinandersetze. Und dann bekam ich das Angebot, diesen Podcast zu machen. Dann habe ich diesen neuen Job bekommen und irgendwann beschäftigt man sich sozusagen vor allen Dingen mit dem Thema Zukunft, obwohl man nie den Entschluss gefasst hat, dass das Thema Zukunft mein Thema oder sein Thema wird. Und ja, so ist es im Leben. Eins kommt zum anderen.
Ist es ein Beispiel dafür, wann sich rückblickend der rote Faden ergibt?
Definitiv. Definitiv.
Du hast 7 Jahre Venture Capital gemacht. Warum jetzt nicht mehr?
Hat verschiedene Gründe. Ich bin Volkswirt, wie eingangs schon gesagt. Mich interessiert das große Ganze. Und Venture Capital ist ein ganz, ganz toller Job. Macht wahnsinnig viel Spaß. Man trifft auch total spannende Leute. Aber ich hatte das Bedürfnis, nochmal eine größere Perspektive einzunehmen. Ja, nicht mich mit einzelnen Startups zu beschäftigen, was wirklich sehr, sehr toll ist, was unglaublich viel Befriedigung gibt, aber mich mit den größeren Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht auch nochmal Leute zu treffen, die größere Organisationen leiten. Mich mit größeren Räderwerken zu beschäftigen. Und deshalb bin ich jetzt quasi zurück in die Unternehmensberatung gegangen. Und bereue es überhaupt nicht. Und beides ist cool und beides ist extrem komplementär. Und ich glaube auch, die Erfahrung als Venture Capital Investor hilft mir natürlich sehr in meiner aktuellen Arbeit.
Mhm. Ich finde, ich habe manchmal dieses Bild im Kopf, will man lieber ein kleines Rad in einem großen System sein, mit dem man viel bewegen kann, oder will man lieber ein großes Rad in einem kleineren System sein, kann man auch viel mit bewegen. Die eigene Rolle ist halt ein bisschen eine andere.
Total.
Kannst du beides? Oder hast du eine klare Präferenz?
Naja, ich bin ja immer in meinem Leben ein sehr kleines Rad gewesen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man große Räder dreht. Da kann ich nichts zu sagen.
Ich habe noch 2 Zukunftsfragen, bevor wir uns auch noch ein bisschen mehr deinen Lehrjahren widmen. Aber die möchte ich, wenn so ein Zukunftsexperte vor mir sitzt, gerne stellen. Also wenn ich mir jetzt nicht leisten kann, dich als Speaker zu engagieren, aber ich kann jetzt fragen in einem Satz, was müssen wir alle über die Zukunft verstanden haben? Was würdest du sagen?
Das ist tatsächlich eine sehr große Frage, und weil sie so groß ist, ist ja auch eine sehr schwierige Frage. Aber ich würde sagen, wir sollten alle versuchen zu verstehen, wie gewaltig diese Explosion an Fortschritt ist, die wir gerade erleben. Also ich gebe dir ein Bild. Ich habe 2003 mein Abitur gemacht. Damals gab es noch kein Smartphone, kein Netflix, kein Facebook, kein Skype, kein Instagram, kein Airbnb. Das ist nur 17 Jahre her. Und seitdem ist so viel entstanden, was unser Leben heute massiv prägt. Ja? Also man kann sagen, in weniger als 2 Jahrzehnten hat sich eigentlich die Funktionsweise von Gesellschaft, von Politik und natürlich von Wirtschaft komplett verändert. Und das gab es in dieser Geschwindigkeit und auch in dieser Globalität. Das passiert ja nicht nur in einer Region, nicht nur wie in der ersten Industrialisierung, wo sie in England angefangen haben, automatisierte Webstühle zu nutzen, sondern global gleichzeitig. Das ist was völlig Neues. Und wenn man sich überlegt, der Homo sapiens, der ist irgendwie vor 150.000 Jahren ungefähr in Afrika zum ersten Mal aufgetaucht, hat sich dann auf der Welt ausgebreitet. Und wenn man jetzt mal alle Vertreter des Homo sapiens nebeneinander stellen würde, ja, dann müsste man feststellen, dass also die allermeisten Homo sapiens Vertreter nie auch nur eine einzige technologische Umwälzung in ihrem Leben irgendwie erlebt hätten. Und wir erleben jetzt quasi im Jahrestakt Umwälzungen und technologische Disruptionen, die das Potenzial haben, alles zu verändern. Und damit müssen wir erstmal umgehen. Über manches diskutieren wir. Wir diskutieren zum Beispiel über künstliche Intelligenz relativ viel. Was sind die Gefahren, was sind die Grenzen und so weiter. Über manches reden wir auch nicht so viel, zum Beispiel über die Biotechnologie, obwohl da mindestens so Bahnbrechendes passiert momentan. Also man denke an CRISPR-Cas, diese neue Genschere. Der Chemie-Nobelpreis wurde dieses Jahr oder wird dieses Jahr verliehen an die beiden Erfinder bzw. Entdeckerinnen dieses Mechanismus. Das hat das Potenzial, eigentlich die Frage völlig zu verändern, was wir als Menschlichkeit definieren. Ja, es ist ganz groß, aber wenn du CRISPR-Cas googelst, bekommst du einen Bruchteil der Ergebnisse im Vergleich, wenn du Machine Learning beispielsweise googelst.
Ich glaub, woran liegt das? Ist es schwerer zu verstehen, schwerer zu kommunizieren und deshalb findet es weniger statt? Und dann ist es eine Abwärtsspirale sozusagen. Die Leute wissen weniger, wir reden weniger drüber.
Ja, ich glaube, also da habe ich viele Seiten in meinem Buch auch drüber geschrieben. Das war 2018, als mein Buch erschienen ist, auch schon so. Das hat ganz verschiedene Gründe. Erstens ist es super kompliziert. Ja? Also gerade Medien tun sich auch schwer damit, das wirklich einfach zu erklären. Hollywood hat das anders als künstliche Intelligenz weniger behandelt, so Populärkultur. Ich meine, es gibt immer diese Narrative von bösen Robotern und so, damit können wir irgendwie umgehen oder das kennen wir, das macht uns irgendwie schon seit Jahrzehnten ein bisschen Angst. Dann ist es auch, glaube ich, in der Diskussion etwas abstrakter. Es ist viel ethischer, die Fragestellungen, die sich da ergeben, und das ist dementsprechend weniger massenkompatibel. Aber am Ende kann ich es dir nicht genau sagen. Ich finde es eigentlich erschreckend, dass wir da nicht so viel drüber reden. Aber eins ist noch ganz wichtig, Technologie ist ja nicht gut oder schlecht. Ja, es ist, was wir daraus machen, was gut oder schlecht ist. Und dementsprechend, wir können mit künstlicher Intelligenz beispielsweise die Diktatur neu erfinden. Ja, was gerade in China passiert, ist ja dramatisch. Mit Hilfe von KI, Daten, wird der schlimmste Orwellsche Albtraum gerade wahr. Wir können aber auch KI nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Natürlich werden wir den Kampf gegen den Klimawandel nur gewinnen mit Innovation, mit Technologie. Und dementsprechend ist es einfach wie im Spider-Man-Movie. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
Zweite Frage zur Zukunft. Weniger groß, bisschen spezifischer und noch mehr mit diesem Podcast zu tun. Wenn du auf die Arbeitswelt guckst, wenn wir sagen, okay, wir arbeiten noch so 30, 40 Jahre mindestens, wie sieht es aus? Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Wie sieht unsere Welt aus, in der wir arbeiten, wenn wir in Rente gehen? Hast du eine Idee?
Also, ich habe meine Glaskugel heute leider im Keller gelassen. Ich kann dir nicht sagen, wie die Welt von morgen aussieht. Das steht auch im Vorwort meines Buches. Das ist ganz wichtig. Ich bin kein Prophet. Ja? Ich stelle die Frage nach unseren Rentenjahren allen meinen Gästen. Die letzte Frage lautet immer, wie sieht das Jahr 2051 aus? Warum das Jahr 2051? Weil das ist das Jahr, in dem ich, wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, in den wohlverdienten Ruhestand treten werde. So, und mich interessiert natürlich brennend, was ich als hoffentlich, Klopf auf Holz, rüstiger Rentner so erleben werde. Und deshalb möchte ich das einfach von meinen Gästen wissen. Und das ist schon sehr spannend, was man da für Einschätzungen bekommt. Die meisten sagen als allererstes immer Folgendes: Ja, 2051, da bin ich ja dann so alt, und weil meine Gäste meistens etwas älter sind als ich, ist das dann immer sehr alt. Ja. Und dann sind aber alle davon überzeugt, dass sie dann noch gesund und munter sind. Das finde ich schon mal eigentlich eine ganz gute Sache. Das
Grundoptimismus.
Ist ein echt guter Optimismus bei meinen Gästen, ja. Ja, und dann haben sie halt unterschiedliche Fragestellungen oder Thesen. Die meisten oder sehr viele sagen immer, es wird sich dann gezeigt haben, ob wir das mit dem Klima zum Beispiel hinkriegen. Natürlich, das ist eine der ganz großen Fragen. Wenn wir jetzt in den nächsten Jahren das mit dem Klima irgendwie in den Griff bekommen. Was heißt in den Griff bekommen? Es heißt sicherlich nicht, wir werden es schaffen, das 2-Grad-Ziel irgendwie einzuhalten. Ich glaube, der Zug scheint fast schon abgefahren. Und selbst wenn er nicht abgefahren ist, es werden sich Veränderungen ergeben. Also wie schaffen wir es, damit umzugehen? Wie schaffen wir es, die Anpassungen vorzunehmen? Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Dann das Thema technologischer Wandel. Wie schaffen wir es eigentlich, unsere Sozialsysteme anzupassen an diese fundamentalen Umwälzungen, an eine Gesellschaft, an eine Wirtschaft der künstlichen Intelligenzen? Wie schaffen wir es auch, dass wir große Teile der Bevölkerung nicht einfach abhängen? Ja, dass wir soziale Spaltung verhindern etc. Also die ganz großen Fragen sind eben offensichtlich.
Und der Arbeitsplatz?
Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Klar ist, dass Covid jetzt vielen einfach mal einen unglaublichen Schub gegeben hat. Es haben sich Transformationen ergeben, von denen wir dachten, dass sie vielleicht ein Jahrzehnt dauern. Und jetzt hat es 6 Monate gedauert. Nicht nur technologisch, sondern auch im Kopf der Menschen. Ne? Also vieles ist jetzt plötzlich einfach möglich, weil Menschen gelernt haben, dass es geht. Und wenn man dieser furchtbaren Krise, dieser furchtbaren Pandemie irgendetwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es für mich genau das.
Du hast schon ein paar Mal dein Buch Zukunftsblind erwähnt. Das ist 2018 erschienen und ist schon dein zweites Buch. Du hast dein erstes 2013 geschrieben. Die kaputte Elite heißt das, und da warst du Ende 20. Wie kommt man als VWL-Student, dann Unternehmensberater, zu einem Buchdeal? Wie kommt man auf die Idee, dass man auch Autor sein könnte oder möchte?
Also genauso wenig, wie ich mir je überlegt habe, dass ich mich mit dem Thema Zukunft primär auseinandersetzen möchte, habe ich mir überlegt, dass ich mal Autor werden möchte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte damals das Gefühl, dass Erfahrungen, die ich in der Business School gemacht habe, Erfahrungen, die ich als Berater gemacht habe, typisch sind für die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob die Art und Weise, wie wir junge Manager ausbilden und dann auch auswählen und formen in ihren ersten Berufsjahren, in ihren Lehrjahren könnte man sagen, ob das nicht was damit zu tun hat, wie kreativ, wie innovativ große Unternehmen sind, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken aufgeschrieben in einem Aufsatz. Und dieser Aufsatz ging dann über Umwege zu meinem späteren Verleger.
Hattest du den schon irgendwo veröffentlicht oder hast du den erstmal nur für dich einfach aufgeschrieben?
Nur für mich. Ich wollte für mich selber so ein paar Gedanken erstmal ordnen. Und dann dachte ich mir aber, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben für diesen Aufsatz, muss das doch irgendwie muss das doch veröffentlicht werden. Und dann habe ich so ein paar Leute angeschrieben und dann landete das aber bei meinem Verleger, den ich aber direkt gar nicht angeschrieben hatte. Und dann bekam ich von dem eine E-Mail, und also der Verleger bei Random House. Und diese E-Mail lautete sinngemäß: ich habe deinen Aufsatz gelesen, der ist offen gestanden nur mittelgut, aber lass uns doch mal ein Glas Wein trinken. Vielleicht können wir daraus ein ganz gutes Buch machen. Und dann habe ich ihn getroffen und dann hieß es, dass ich einfach mal den Anfang von so einem Buch schreiben soll. Also ich soll den Aufsatz nehmen und das nutzen für das erste Kapitel am Ende des Tages. Das habe ich dann gemacht und dann bekam ich positive Rückmeldung, bekam einen Buchvertrag und so hatte ich einen Buchvertrag, ohne dass ich mir jemals überlegt hätte, dass ich Autor werden möchte. Also auch das ist irgendwie wieder Zufall. Das war natürlich totales Glück. Ich weiß, dass viele, viele Menschen gerne Bücher schreiben möchten und keinen Verlag finden. Und ich hatte irgendwie das Glück. Aber so ist es eben im Leben. Es braucht Zufälle. So, und das zweite Buch war dann natürlich kein Zufall mehr, sondern es war dann diese Pfadabhängigkeit. Das erste Buch hat sich sehr gut verkauft. Deshalb haben immer wieder Verlage angeklopft und so bekam ich dann die Möglichkeit, mein zweites Buch zu schreiben. Aber der Anfang ist natürlich immer das Schwerste und da hatte ich einfach Glück.
Findest du den Aufsatz, wenn du den jetzt nochmal liest, auch nur noch so mittel? Stimmst du dem Verleger dazu, dass du deinen Autoren-Skill auch noch lernen musstest über die Zeit?
Ja, natürlich. Ich habe den neulich tatsächlich mal wieder gelesen und das ist echt nicht so gut gewesen. Aber das gilt ja für alles. Also ich schreibe ja auch nicht, ich hoffe auch, dass ich das, was ich irgendwie in 10 Jahren schreibe, dass das besser ist als das, was ich jetzt schreibe. Ich finde mein zweites Buch rein sprachlich, inhaltlich kann man es gar nicht vergleichen, aber rein sprachlich viel besser als mein erstes Buch. Hat sich aber schlechter verkauft. Interessant. Aber trotzdem, ich glaube, man lernt immer. Und dementsprechend natürlich, das war furchtbar, was ich da geschrieben habe.
Wie hast du das gelernt? Also mit Lektoren oder über Feedback-Schleifen oder hast du einen Schreibworkshop gemacht oder wie wurdest du dann ein besserer Autor?
Learning by doing. Also es gibt ja viel, manches kann man ja im Leben in der Theorie lernen, manches kann man nur durch das Tun lernen. Also ich bin Segler. Und man kann einen Segelschein machen. Man kann sich theoretisch überlegen, wie das Segel stehen muss, wenn der Wind von wo kommt und so. Aber deshalb wirst du kein guter Segler. Du wirst ein guter Segler, weil du viel segelst und weil du viele Situationen erlebst, weil du lernst, die Dinge zu lesen, die Wolken zu lesen, den Wind zu lesen, die Wellen zu lesen. Und so ein bisschen ist es auch beim Schreiben. Du wirst ein guter Schreiber, weil du viel schreibst und weil dir dann Leute Feedback geben. Natürlich, klar, dafür brauchst du Lektoren. Ein Lektor macht das Buch um ein Vielfaches besser. Aber it's learning by doing, wie so oft im Leben.
Du hast in der Schnellfragerunde am Anfang gesagt, auf die Frage, muss jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin Personal Branding machen, hast du so dich schwer getan mit einem Ja oder Nein. Wenn wir darüber noch mal ein bisschen ausführlicher reden, welche Rolle spielt das in deinem Arbeitsumfeld? Also jetzt nicht nur an deinem Beispiel, sondern auch mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, merkst du auch, dass du vielleicht auf manche Leute eher aufmerksam wirst, weil sie es besser schaffen, sich so zu positionieren, obwohl vielleicht andere Leute ähnlich spannende Interviewgäste wären, aber wie sollst du die finden? So.
Definitiv. Warum habe ich am Anfang mich so schwer getan, damit ein klares Ja oder Nein zu geben? Glaube ich, dass jeder Mensch in jeder Position immer eine Personal Brand braucht? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Erstens hängt das sehr von der Persönlichkeit ab. Ich glaube, es gibt viele Menschen, für die das auch sehr anstrengend wäre, sich die ganze Zeit um ihre Personal Brand Gedanken zu machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Zweitens glaube ich, dass es Positionen gibt, in denen das einfach nicht so wichtig ist. Gerade wenn es eher interne Positionen sind, die nach innen gerichtet sind, ist dann nicht so wichtig, ja. Aber gerade sozusagen, wenn es nach außen geht, wenn es Richtung Vertrieb geht, Richtung Business Development geht oder auch Richtung Unternehmensführung geht, dann ist es eben doch wichtig am Ende des Tages. Und ich merke selber in meinem Alltag, wie mächtig beispielsweise LinkedIn ist. Es ist unglaublich, wenn ich über LinkedIn erreichen kann. Du hast mich über LinkedIn erreicht. Also insofern, wir würden hier nicht sitzen ohne Social Media. Wir würden nicht sitzen hier, wenn du nicht eine Personal Brand hättest, wenn ich nicht mehr schlecht als recht versuchen würde, da irgendwas zu schaffen. Also das ist super mächtig, aber man muss schon auch Spaß dran haben, sonst wird es sehr anstrengend. Und wenn etwas anstrengend ist, dann wird es meistens auch nicht so gut.
Lass uns doch mal ein bisschen zurückreisen in deine Lehrjahre, wenn wir die mal strenger definieren als die Zeit von Schule, Ausbildung, 20er. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
Ja, ich hatte 3 Berufswünsche. Mein erster Berufswunsch war Baggerfahrer. Mein zweiter Berufswunsch war Dinosaurierforscher.
Das ist eigentlich gar, also halt falsche Richtung, zurück und nicht nach vorne, aber irgendwas mit so Forschen und Wissenschaft
ja,
und so.
Ja, also das kam aus 2 Gründen. Zum einen gab es ein Was-ist-was-Buch zum Thema Dinosaurier. Ich weiß nicht, ob man das in eurer Generation noch
ich kennt.
Ich
kenne auch noch Was-ist-was. Heute heißen die, glaube ich, Tipptoy, aber bei uns war es noch Was-ist-was.
Und außerdem gab es einen Besuch im, glaube ich, Naturkundemuseum in Bonn, wo wir damals gelebt haben. Und da gab es so ein großes Gerüst, so großes Skelett von so einem Brachiosaurus, hat mich sehr fasziniert. Und als ich dann nicht mehr Dinosaurierforscher werden wollte, wollte ich Pilot werden. Und das wollte ich dann tatsächlich sehr ernsthaft werden. Und das war dann mein Berufswunsch, bis ich gemerkt habe, dass das nicht geht.
Warum ging es nicht?
Ich habe nach dem Zivildienst tatsächlich die erste Prüfung bei der Lufthansa gemacht und bestanden, die Berufsgrunduntersuchung. Und dann aber festgestellt, dass ich die Medikamente, die ich nehmen muss, weil ich sehr starken Heuschnupfen habe, also eigentlich nichts Schlimmes, Volkskrankheit, aber diese Antihistaminika im Frühjahr, die darf ich als Pilot nicht nehmen. Und das ist wiederum schwierig. Ich muss die nehmen im Frühjahr. Und damit war dieser Traum geplatzt. Und dann war tatsächlich, war die Verzweiflung bei mir erstmal groß. Und ein Plan B musste her, das war dann das Wirtschaftsstudium. Zeigt aber auch diese Episode, dass so manches Scheitern, das natürlich als Scheitern empfunden, auch wenn ich
obwohl
faktisch nichts dafür kann,
ja.
Aber war ja irgendwie trotzdem Scheitern, im Nachhinein ex post vielleicht doch gar kein Scheitern ist. Weil natürlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Momente, wo ich am Flughafen stand, aufs Vorfeld geschaut habe und mir dachte, Mensch, das wäre doch eigentlich dein Traum gewesen. Und du kannst mich auch bis heute am Flughafen absetzen und da habe ich da meinen Spaß. Ja, es ist wirklich fast, ich bin ein totaler Aviation-Geek, immer noch. Aber natürlich sind Piloten Leute, die nichts in Frage stellen. Ja, die arbeiten Standard-Procedures ab und ich möchte auch als Passagier, dass die Standard-Procedures abarbeiten.
Das ist das Wichtigste,
und
ja.
Und jetzt nicht anfangen, sich zu überlegen, wie man jetzt diesen A320 irgendwie vielleicht anders bedienen könnte, ob es nicht besser wäre, wenn man es anders machen würde. Und ich bin aber ein Typ, der sehr viel Spaß daran hat, Dinge in Frage zu stellen und die Dinge anders zu machen. Und deshalb frage ich mich natürlich schon, ob ich wirklich der gute Pilot gewesen wäre. Also ich könnte das wahrscheinlich schon irgendwie tun, immer nur Standarddinge abarbeiten, aber ob ich da so viel Spaß daran gehabt hätte. Und außerdem, offensichtlich, 2020 wäre kein gutes Jahr gewesen, um Pilot zu sein. Das hat massive Auswirkungen, auch nicht nur dieses Jahr, sondern in der langen Frist. Spätestens dieses Jahr bin ich eigentlich froh, dass ich nicht Pilot geworden bin.
Ich habe noch eine Frage aus persönlichem Interesse. Du kommst aus einem Journalistenhaushalt, deine Eltern sind beide Journalisten, meine auch. Und deshalb frage ich dich, wie hat dich dieser Journalistenhaushalt oder der Beruf deiner Eltern geprägt? Hat er dich geprägt? Das ist mal die erste Frage.
Ich glaube, der Beruf der Eltern prägt immer die Kinder. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Und natürlich war das auch bei uns so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns wurde sehr viel diskutiert am Küchentisch. Also Politik, alles, wirklich schon in frühen Jahren wurde ich immer mit politischen Diskussionen konfrontiert. Das hat mich natürlich geprägt. Die Freude an der Diskussion, die habe ich da ganz sicherlich mitgenommen.
Hast du auch mal überlegt, selber Journalist zu werden?
Natürlich überlegt man sich irgendwann, ob man nicht den Beruf der Eltern auch annimmt. In meinem Fall wäre es vielleicht sogar noch offensichtlicher gewesen, weil ich ja gerne schreibe oder sozusagen, weil ich mich irgendwie publizistisch betätige. Aber am Ende des Tages sehe ich mich dann doch eher irgendwie als Unternehmer als Journalist. Ich möchte Dinge auch verändern, ich möchte auch was bewirken. Und Journalisten bewirken auch was, aber irgendwie sehr indirekt. Ja, sie schreiben über Dinge, sie decken Dinge auf und das ist total wichtig, macht auch Spaß, aber der Einfluss ist immer sehr indirekt. Und ich habe irgendwie mehr Spaß darin, Dinge wirklich direkt auch zu verändern und anzupacken.
lass uns über die Episode reden. Du hast diesen Gesundheitscheck bei der Lufthansa nicht bestanden und jetzt hast du dich entschieden, Wirtschaft zu studieren. Gab es in der Zeit auch noch andere Alternativen, die dir im Kopf waren, oder war es klar, okay, dann nur Wirtschaft? Oder war es sogar eine Notlösung im Sinne von, das kann nicht schaden, jetzt wo mein Traum nicht mehr klappt, mache ich doch mal das, weil das bestimmt irgendwie sinnvoll.
Also ich möchte das nicht beschönigen. Das war Plan B. Und vielleicht war es sogar nur Plan D, also wobei zwischen A und D nichts war. Also das war eine Notlösung. Und ich habe dann BWL studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich bin irgendwie ein ehrgeiziger Mensch und habe dann schon versucht, irgendwie an die besten Unis zu kommen und bin dann eben an die WHU gekommen. Aber ich habe mir vorher nicht groß überlegt, ob nicht vielleicht VWL besser gewesen wäre als BWL. Das habe ich dann dort erst gelernt. Und wie gesagt, es war Plan B und so eine wahnsinnig große Rationalität dahinter gab es nicht.
Nach wie viel Zeit hast du von BWL zu VWL gewechselt? Du warst ja an der WHU, um BWL zu machen, bist dann an die LMU für VWL gewechselt, ne, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Wie lange hat dieser Prozess gedauert, zu verstehen, das ist der falsche Studiengang für mich? Eigentlich ist ja VWL das, was mich hier interessiert.
Das ging relativ schnell. Das wusste ich schon, glaube ich, nach dem ersten Semester, weil ich eben die verschiedenen Kurse besucht habe. Aber ich habe dann bis zum Vordiplom an der WHU studiert, um dann zum Hauptstudium an die LMU zu wechseln. Also das war dann eine ganz vernünftige Entscheidung. Hätte ich vorher gewechselt, hätte ich das verloren, was ich da gemacht habe. Aber weil VWL und BWL, weil sich die Grundstudien gleichen, heute ist das ja, glaube ich, sowieso alles anders mit Bachelor und Master. Ich bin dann noch hier Diplomjahrgang, alter weiser Mann. Und dementsprechend bin ich dann zum Hauptstudium an die LMU gewechselt.
Du hast an der WHU studiert, an der LMU, dann auch an der EBS promoviert. Du kennst also, sag ich mal, beide Szenen, beide Institutionen, staatliche und private Hochschulen. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied?
Die Zielsetzung der Ausbildung. Also ich glaube schon, dass man zumindest versucht, an öffentlichen Unis noch so ein Humboldtsches Bildungsideal mehr oder weniger zu leben. Ja, also da geht es vor allen Dingen um Wissenschaft am Ende des Tages. Und auch die Ausbildung der Studenten ist ja am Ende schon sehr wissenschaftlich. Und ich finde das gut. Aber an der privaten Uni geht es eben dann doch um den Arbeitsmarkt. Ja? Um, wenn man es böse formuliert, und ich sehe das auch sehr kritisch, um Produkte, die dann besonders geeignet sind für den Arbeitsmarkt. Und der Erfolg misst sich in der Höhe des Einstiegsgehalts. Das ist was völlig anderes. Und man muss selbst für sich entscheiden, wo man sich wohler fühlt. Ich habe mich persönlich an der öffentlichen Uni viel wohler gefühlt. Und ich habe auch diese Freiheit dort sehr genossen. Ja, man ist natürlich viel mehr auf sich selbst angewiesen. Ja? Es liegt an einem selber, ob man schnell macht, ob man es langsam macht, wo man sich einschreibt. Man muss selber hinterher sein, man braucht Eigeninitiative. Aber das fiel mir nie schwer. Ich habe immer kein Problem damit gehabt, Eigeninitiative zu zeigen. Ich habe aber ziemlich oft in meinem Leben Probleme damit gehabt, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Insofern war die öffentliche Uni definitiv der bessere Platz für mich.
Warum hast du nach dem Diplom beschlossen, noch zu promovieren?
Da gebe ich dir die ganz ehrliche praktische Antwort und dann auch eine theoretische Antwort, die auch stimmt. Die praktische Antwort ist, ich habe im Jahr 2008 Diplom gemacht und 6 Wochen, nachdem ich diesen Diplomzettel in der Hand hatte, war die Finanzkrise auf ihrem Höhepunkt und es war echt schwer, einen Job zu kriegen. Und es war auch völlig klar, dass es sehr schwer werden würde, einen Job zu kriegen. Ich wollte damals auch noch, ich hatte immer eine große Faszination für Kapitalmärkte und ich konnte mir damals auch noch vorstellen, in die Bank zu gehen und das war völlig ausgeschlossen natürlich. Das ist so die praktische Antwort, die ich
das
auch
lustig,
ganz ungeschönt.
Vor 2, 3 Folgen hatte ich genau die gleiche Situation mit jemandem, der auch 2008, der hatte sogar Finance studiert, also noch spezifischer, wollte auch Banker werden, hatte eigentlich auch schon einen Vertrag, der dann halt aufgehoben wurde und ist dann zur Lufthansa gegangen, wurde Vorstandsassistent.
Auch ja, nochmal was anderes. Guter Weg. Ja. So, und es gibt auch eine theoretische Antwort. Ich habe einfach sehr viel Spaß auch immer gehabt am wissenschaftlichen Arbeiten. Ich wollte das einfach weitermachen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, so an der Schnittstelle von Psychologie und Mikroökonomie ein Thema zu bearbeiten. Und das habe ich auch nie bereut. Ich habe meine Doktorarbeitszeit, meine Promotionszeit sehr genossen. Ich glaube, ich hatte nie wieder in meinem Leben eine solche intellektuelle Freiheit. Ja, es ist ja quasi wie Studium, nur ohne Prüfungen. Und also eigentlich best of all worlds irgendwie. Natürlich muss man irgendwie gute Arbeit machen, man muss fleißig sein, man muss noch mehr als im Studium eine große Eigeninitiative haben, weil niemand sagt dir mehr, was du machen musst und trotzdem musst du ja vorwärts kommen und wenn es falsch läuft, dann promovierst du 7 Jahre und hast dann am Ende immer noch keinen Doktortitel. Aber du hast, also ist schon sehr, sehr spannend. Ich durfte mich mit ganz interessanten Themen auseinandersetzen. Ich habe promoviert über die Frage, wie Menschen zu Wertvorstellungen kommen. Also nicht ethische Wertvorstellungen, was ist gut und was ist böse, sondern ökonomische Wertvorstellungen. Also was kostet was? Und das war auch ein Thema der Zeit, weil 2008 war die Finanzkrise und wie viele Ökonomen haben das kommen sehen? Fast niemand. Und damals haben wir uns die Frage gestellt, ob das auch was damit zu tun hat, dass die Ökonomie gar nicht so richtig verstanden hat, wie Menschen eben zu Wertvorstellungen kommen. Auch Wertvorstellungen von Finanzprodukten am Ende des Tages. Und ich habe dann darüber geschrieben, was uns die Neurologie dazu sagt, also die Hirnforschung, die Psychologie, die experimentelle Psychologie, die Mikroökonomie natürlich. Und ich habe das dann angewandt auf das Thema Familienunternehmen, wo ja gerade nicht wirtschaftliche Werte eine ganz große Rolle spielen in Familienunternehmen. Deshalb ist das ja auch so spannend, das Thema. Gibt es eben die betriebswirtschaftliche Sphäre, dann gibt es aber auch die psychologische, familiäre Sphäre und das interagiert irgendwie, verschwimmt irgendwie und deshalb ist die Frage der Wertvorstellungen da sehr, sehr relevant und es waren sehr, sehr interessante Zeiten, war am Ende eine sehr theoretische Arbeit, also wenn du mich jetzt als nächstes fragst, okay, was kann man jetzt daraus lernen, dann wird es mir wahrscheinlich sehr schwer fallen, das zu beantworten, konkret, aber ich glaube, unterm Strich war es das wert, weil eben alleine diese Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die ist sehr wichtig. Ich glaube, dass die einzelnen Disziplinen, die Volkswirte, die Psychologen, die Neurologen, die reden eben zu wenig miteinander. Und wenn man etwas schreibt, was diese verschiedenen Bereiche zusammenführt, dann hat das einen Wert an sich für die Wissenschaft. Mein Wertbeitrag war natürlich verschwindend gering. Was kann eine Doktorarbeit leisten? Nicht viel. Aber mir hat es Spaß gemacht und ich habe diese Zeit und diese Entscheidung zu promovieren wirklich nie bereut.
Wenn du jetzt heute nochmal 25 wärst, jetzt ist auch noch Corona-Krise, aber es ist einfach mal keine Krise, keine Corona, keine Finanzkrise, sondern du könntest ganz normal einen Job finden, würdest du dann nochmal eine Promotion starten?
Auf jeden Fall. Also vielleicht würde ich erstmal 2 Jahre arbeiten und dann promovieren, um so ein bisschen mal rauszukommen aus der Uni. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, aber ich persönlich kann eigentlich eine Promotion nur empfehlen. Allerdings natürlich nicht für jeden, sondern es muss sozusagen auch passen vom Charakter, von den Interessen. Wer keinen Spaß hat am wissenschaftlichen Arbeiten, für den ist eine Promotion natürlich nicht das Richtige. Und man braucht auch keine Promotion, um Karriere zu machen. Das ist völlig klar. Man sollte eine Promotion auf keinen Fall starten, um einen Doktortitel zu bekommen. Dafür ist es viel zu viel Schmerz. Das ist völlig klar. Aber wenn man Spaß an dem Thema an sich hat, dann sollte man es machen.
Lass uns mal ein bisschen in deine Zukunft gucken, nicht die der Welt, sondern die von Benedikt. Du hast am Anfang gesagt, du machst immer noch Pläne. Wenn du sagst, ich möchte meinen Erfolg messen in 5 Jahren, ob ich erreicht habe, was ich irgendwie erreichen wollte, jetzt zwischen jetzt und in 5 Jahren. Was wären dann so Kriterien, die für dich eine Rolle spielen? Was wäre dir wichtig?
Du stellst Fragen, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Das ist die ehrliche Antwort. Messbarkeit von meinen Plänen, das ist ja fast so ein Beratungsprojekt. Also ich würde sagen, natürlich will ich irgendwie Impact haben. Ich möchte in 5 Jahren zurückschauen auf das, was ich gemacht habe und dann möchte ich sehen, dass ich dabei geholfen habe, einen kleinen Beitrag geleistet habe, irgendwas zu bauen. Egal was, also Unternehmen erfolgreicher gemacht habe oder Unternehmen nachhaltiger gemacht habe, gesellschaftlich sich was verändert hat. Im Kleinen natürlich, also ich würde nie denken, dass mein Beitrag irgendwie besonders groß sein kann, weil dann wird man nur frustriert, man ist nur ein kleiner Mensch, ja. Aber am Ende möchte ich wie so ein Tischler irgendwie mein Resultat ja sehen. Nun bin ich aber kein Tischler, ich arbeite nicht mit meinen Händen, sondern nur mit meinem Kopf und da ist das immer so ein bisschen schwieriger mit der Messbarkeit. Aber das führt uns zurück zur Frage, warum ich kein Journalist geworden bin. Ja, ich möchte hoffentlich auf viele Podcast-Folgen zurückblicken können, viele Artikel, viele Gedanken, viele Thesen, die dann eingetreten sind oder nicht. Ich möchte dabei sein, wenn sich die Welt weiter immer schneller verändert. Ich möchte irgendwie sozusagen auf diesem immer schnelleren Zug der Transformation mitfahren als Passagier, aber eben nicht nur als Passagier, sondern auch an der einen oder anderen Stelle sehen, was man so leisten kann, damit die Dinge dann auch entstehen.
Wenn du Zukunftsentscheidungen treffen musst, also im Sinne von, soll ich den Podcast starten, soll ich den Job annehmen, soll ich dahin ziehen für den Beruf oder auch früher in deinem Leben, als es um dein Studium, deine Promotion, deinen ersten Job geht, mit wem besprichst du solche Entscheidungen?
Mit meinen Eltern, mit guten Freunden, mit meinem Bruder natürlich. Ja, ich glaube, das ist es so. Ich habe ist ganz wichtig, dass man gute Freunde hat, mit denen man sowas besprechen kann. Ich habe hier einen guten Freund, mit dem gehe ich fast jeden Sonntag hier einmal spazieren an der Isar. Da diskutieren wir immer die großen Themen der Welt oder auch die großen Themen von uns selber. Das hilft mir sehr. Also dieser Austausch, das ist ganz wichtig. Im Gespräch entstehen die besten Ideen. Ich persönlich habe zumindest die Erfahrung gemacht, im Gespräch entstehen die besten Ideen. Nicht unbedingt, wenn ich hier auf meiner Couch sitze und grübel.
Gibt es irgendeinen Satz, eine Situation aus diesen Gesprächen, die dir besonders hängen geblieben ist oder der dich besonders geprägt hat? Ein Ratschlag, eine Frage, ein Denkanstoß?
Nee, nichts Einzelnes, würde ich sagen. Das ist ganz ehrliche Antwort. Genauso wie ich nicht sagen würde, dass es ein einzelner Mensch war, der mich irgendwie am allermeisten geprägt hat. Es sind immer viele Menschen, die mich geprägt haben, viele Ideen, die mich irgendwie geprägt haben. Es gibt, glaube ich, durchaus die Situation, dass man so total krasse Schlüsselerlebnisse hat mit einzelnen Menschen, einzelnen Gesprächen. Das hatte ich tatsächlich nie. Das gibt es, ich weiß, aber das war bei mir irgendwie nie der Fall.
Wenn du nochmal 18 wärst, was würdest du zwischen 18 und 36 anders machen, als du es bisher gemacht hast?
Diese Frage kann man realistisch eigentlich gar nicht beantworten, weil am besten wäre man ja 18 mit dem Wissen von 36. Das ist man aber nie. Das heißt irgendwie, was würde ich anders machen, gegeben des Wissensstands mit 18 oder gegeben des Wissensstands mit 36? Gegeben des Wissensstands mit 18 fällt es mir schwer zu sagen, wo ich mich wirklich hätte anders entscheiden sollen, weil ich habe ja immer mein Bestes gegeben, um mich richtig zu entscheiden. Manchmal lag ich daneben, aber ich hatte ja nicht mehr Wissen. Mit dem Wissensstand von 36 würde ich einiges anders machen. Aber das ist unfair gegenüber dem Benedikt mit 18. Ich finde, wir sollten ihn auch mal in Schutz nehmen.
Am Ende des Podcasts spiele ich immer geklaute Fragen. Als Podcast-Lehrling klaue ich mir Fragen bei anderen schlauen Menschen. Dir habe ich eine mitgebracht von Max Frisch, eine aus der Dating-App Bumble, aus den Profilfragen und eine aus den 100 Fragen der School of Life. Die erste Frage kommt von Bumble und die lautet, in welcher Serie würdest du gerne mitspielen?
House of Cards.
Bestimmte Rolle? Präsident oder?
Nee, keinesfalls Präsident. Ich bin ein Berater, irgendein Politikberater natürlich.
Von Max Frisch kommt die Frage, was möchtest du nicht erfunden haben?
Instagram.
Und von der School of Life, was macht dich neidisch?
Manchmal Gelassenheit. Ich würde mir wünschen, ich bin auch manchmal gelassener. Ich glaube, das ist es.
Allerletzte Frage. Du bist Zukunftsexperte und wenn du dir vorstellst, ich hätte jetzt eine Zeitkapsel dabei, da könntest du dich reinsetzen und ich könnte dich in ein Jahr deiner Wahl schicken, reisen lassen. In welches Jahr würdest du gerne reisen und warum?
Also das haben wir ja schon besprochen. Auf jeden Fall das Jahr 2051, weil dann entscheidet sich, wie meine Rente verlaufen wird, in welcher Welt ich diese Rente sozusagen erleben kann als hoffentlich rüstiger Rentner.
Sehr gut. Vielen Dank, Benedikt. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war Episode Nummer 23 mit Benedikt Herles und ich habe vor allen Dingen zwei Sachen gelernt. Über die Zukunft habe ich gelernt, wie krass die Geschwindigkeit von Innovationen heutzutage ist und wie krass schnell das vor allen Dingen in Relation zu historischen Innovationszyklen ist. Über die Lehrjahre habe ich gelernt, dass das Leben eben oft vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird. Und dass es Berufsbilder gibt, so wie zum Beispiel den Job von Benedikt, die wir vor 5 oder 10 Jahren vielleicht gar nicht so hätten malen können, weil wir noch gar nicht wussten, dass es das geben wird, dass sowas gebraucht wird, dass es so eine Jobbeschreibung gibt, die einem so viele Freiräume lässt, sich auch kreativ, publizistisch und vor allen Dingen im Gespräch mit vielen anderen Leuten auszuleben. Wenn euch die Folge mit Benedikt gefällt, dann mögt ihr vielleicht auch die Folge mit Anna Kaiser. Sie ist eine der Gründerinnen von Tandemploy und sie beschäftigt sich auch mit der Zukunft, vor allen Dingen mit der Zukunft der Arbeitswelt und wie das funktionieren kann über Job-Tandems, über Job-Sharing, über neue Formen der Kollaboration, über digitale Plattformen. Darüber spricht Anna unter anderem auch bei Lehrjahre. Hört mal rein in die Folge und wie immer, macht's gut. Folgt diesem Podcast, wenn ihr ihn mögt, teilt ihn mit euren Freunden und wir hören uns wieder in 2 Wochen.